Dann würde ich sagen, herzlich willkommen am heutigen Tag. Es gibt eine Meldung, das geht schnell. Darf ich vorstellen?
Nesha.
Ja? Ein Applaus für Nesha.
Genau. Hallo, mein Name ist Nesha. Ich komme hier aus dem Nordbecken. Ich wollte mich erstmal bedanken, dass ihr hier alle da seid. Das ist voll sweet. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir hier das alles selber machen und auf Spenden angewiesen sind. Also spendet so viel ihr könnt und trinkt so viel ihr könnt, esst so viel ihr könnt, das wäre voll cool. Heute haben wir eine Premiere. Wir haben einen Philosophie-Podcast, der live hier aufgenommen wird von Arnold und Arnold.
Danke. Applaudiere ich mir doch direkt mal selber. Also, auch von unserer Seite abermals und noch herzlicher, herzlich willkommen. Ja. Wir sind, wie gerade erwähnt, danke Nesha für die liebenswürdige Einladung, hier hinzukommen, Arnold und Arnold, ein philosophischer Podcast. Zwei Menschen, die nur ähnlich heißen oder sogar denselben Namen tragen, sonst aber eigentlich nicht verwandt sind, trotzdem sehr viel miteinander zu tun haben und irgendwie diesem Schicksal nachgehen, so zu tun, als ob das was miteinander zu tun hätte. Ja. Das kann man halt auch einfach nicht so liegen lassen. Ne? Das ist once in a lifetime. So, heute geht es um das Thema, wie vielleicht schon zu erahnen, in einer gewissen Übereinstimmung mit dem Hauptprogramm des heutigen und des dieswöchigen und überhaupt des alljährlichen stattfindenden Rheinhafen-Festivals. Es ist noch kein Meister vom Schimmel befallen. Und mal davon abgesehen, dass wir das ganz amüsant fanden, schien uns dann doch irgendwie die Thematik dazu einzuladen, sich vielleicht ernsthaft mal Gedanken darüber zu machen, was es bedeutet, wenn man überhaupt von Meisterschaft spricht. Wir sind dann schnell auf den Gedanken verfallen, dass es etwas mit Edelfäule zu tun haben könnte. Was jetzt Edelfäule bedeutet und worauf das hinausläuft hier, das wird jetzt gleich in einer ungefähr halbstündigen Exposition dieser Überlegungen der Fragestellung passieren. All das wird mitgeschnitten, ja, das kommt jetzt sozusagen der Disclaimer. Und eigentlich hätten wir die Absicht, dann auch weiter mitzuschneiden, sofern es keine Beschwerden gibt. Jeder hat die Möglichkeit, im Nachhinein zu sagen, er möchte nicht zu hören sein, wenn wir nach einer halben Stunde gewissermaßen das Gespräch in die Runde öffnen. Ne? Aber das wäre grundsätzlich erstmal die Idee, so viel als Information vorneweg und formell. Also zuerst reden wir eine halbe Stunde, entwickeln das ein bisschen und freuen uns dann über jeden Beitrag, über jeden Vorwurf, über jede Einwendung und vielleicht auch einfach nur über jedes glückliche, befriedigte Stieren, das irgendwie mit Schweigen einhergeht. So, ich darf vorstellen, Thomas Arnold.
Genau. Dann darf ich vorstellen, Florian Arnold.
Danke, hallo. Ja. Freut mich, dass du da bist, ja, dass du es geschafft hast.
Hier sein ist herrlich. Ja.
Genau. Wir hatten nun im Vorfeld uns wie immer enorm vorbereitet auf diese Auseinandersetzung und fliegen das Gespräch eigentlich so, dass es sich zumeist genau an diesen Begriffen dahingehend abarbeitet, dass es darum geht, eine gewisse Auseinandersetzung zu initiieren. Und die ist an dieser Stelle, glaube ich, ziemlich leicht zu haben. Ja? Ich glaube, es gibt kaum Begriffe, die heute gerade irgendwie im Kunstbereich so sehr in Verruf stehen wie den der Meisterschaft, ja? Weil damit doch alles Mögliche einhergeht, ja? Von irgendwelchen Geniekults über Vorstellungen irgendwie eines bis auf die Spitze getriebenen Virtuosentums. Oder vielleicht auch einfach so eine Meisterschaft des Nichtstuns. Ja? Jedenfalls eine Attitüde, die alles andere ist als enthierarchisiert, egalitär, ja, partizipativ, sondern die so schön von oben herab auf das abzielt, was man Autorität nennt und die einfordert und dafür auch noch bezahlt werden will. Ja? So, ich glaube, das ist gewissermaßen die Auseinandersetzung. Das ist sozusagen das Kampffeld, das man quasi abstecken kann. Und trotzdem wäre jetzt die Frage die, wenn man das von der Seite her aufrollt, dass quasi noch kein Meister vom Himmel gefallen ist oder vom Schimmel gefallen ist, ja, ob es nicht trotzdem vielleicht dazugehört, egal, selbst da, wo man sich dagegen stemmt, wo man davon ausgeht, dass das nicht mehr an der Zeit ist, dass das nicht der Ort ist, doch sich so Figuren einschmuggeln, die letztlich wiederum eine bestimmte Vorstellung von Meisterschaft mit sich bringen. Ja? Man müsste sich halt eben darüber klar werden, was es heißt, wenn man von Meister spricht.
Und da ist manchmal der Rückgang auf die Etymologie doch gar nicht so uninteressant. Das ist etwas scholastisch, aber manchmal taugt es ja, wenn man Begriffsgeschichte betreibt, mal zu gucken, wo solche Ausdrücke eigentlich herkommen. Und Meister stammt tatsächlich vom lateinischen Magister, was ja zunächst mal einfach mit Lehrer zu übersetzen ist. Aber es wird dann interessant, wenn man auch so ein bisschen weiter zurückgeht. Denn woher kommt Magister? Er kommt von Magis. Magis heißt mehr, ist das Adverb zu Magnus, also groß. Das heißt, es geht irgendwie um Größe, es geht um mehr Können, mehr Sein vielleicht auch. Also irgendwie geht es um mehr, besser. Also da ist die Hierarchie schon mit drin.
Magi sozusagen.
Genau. Genau, das hat schon Geschmäckle, wollen wir sagen. Und was daran philosophisch natürlich interessant ist, ist die Frage, wo kommt der Standard her? Also wo kommen die Normen her, die dieses mehr oder weniger bestimmen? Denn in dem Augenblick, in dem man von einem mehr oder weniger spricht, muss es irgendwelche Standards geben oder Kriterien, anhand derer dieses mehr oder weniger sozusagen feststellbar ist. Und da scheint es mir dann interessant zu werden, denn viele Sachen von denen, die du angeführt hast, die Meisterschaft oder das Konzept der Meisterschaft problematisch machen, man kann natürlich auch den patriarchalen Aspekt noch dazu tun, es ist nicht die Meisterin, es ist der Meister, das gehört sicher auch dazu. Aber auch die anderen Aspekte, die du genannt hast, sind ja erstmal extern. Also es muss irgendwie einen Rahmen geben, in dem sowas wie Hierarchien überhaupt denkbar sind und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, mit Meisterschaft umzugehen oder Meisterschaft zu denken oder das Magisteriale zu denken. Die andere Möglichkeit, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, ist das interne Kriterium. Denn wenn man sich überlegt, was ist denn Meisterschaft in irgendwas, ist es eben nicht hauptsächlich die soziale Anerkennung, sondern etwas zu können gemäß der Sache selbst. Mhm. Und ich finde, das ist ein Konzept, was nicht so leicht von der Hand zu weisen ist. Außer man sagt, gerade bei der Kunst, es gibt da gar nichts zu können. Was gerade bei Kunst ein bisschen schwierig ist.
Oder zumindest wäre zu hoffen, dass es schwierig ist an der Stelle. Ja? Aber es kann natürlich auch eine gewisse Kunst darin bestehen, dieses Können als Nicht-Können erscheinen zu lassen oder umgekehrt Nicht-Können als Können erscheinen zu lassen. Aber, ja. Ja, aber du, was meinst du jetzt mit dieser intrinsischen Qualität, mit dieser sozusagen Sachmeisterschaft oder Sachverstand oder...
Nein, das muss was wie Kompetenz sein. Okay. Also bezogen auf das Gebiet, in dem man Meisterschaft entwickelt, bedeutet das, dass man die Sache, die man darin können muss, eben kann. Also das ist natürlich jetzt sehr abstrakt ausgedrückt, aber wenn ich Meisterschaft in irgendeinem Spiel entwickeln will, dann muss ich die Regeln kennen. Ich muss aber nicht nur die Regeln kennen, ich muss sie auch ausführen können. Ich brauche Urteilskraft, ich brauche wahrscheinlich auch eine gewisse Einbildungskraft, um mir vorstellen zu können, wie ich diese Regeln produktiv anwende und so weiter. Mhm. Also,
okay, also wenn ich jetzt sage, beispielsweise beim Spiel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, was vielleicht auch gar nicht so abwegig ist, wenn man über Kunst redet, wenn ich Regeln beherrsche, ja, heißt ja noch nicht, dass ich gewinne. Ja. Oder dass mir sozusagen es gelingt, irgendwie die nötigen Züge zu machen oder so. Und trotzdem hat es was mit Kontrolle zu tun an dieser Stelle. Also ich, ja. Eine gewisse Meisterschaft wäre sozusagen ein Vermögen, das, für das ich mich in irgendeinem Sinne berufen fühle oder auch einfach nur, wozu ich genötigt werde, aufgrund irgendwie schlechter Studienwahl oder genau der richtigen oder aus Verzweiflung, genau das irgendwie an einen Punkt zu bringen, wo ich das Spiel spielen kann, aber damit immer noch nicht in diesem Sinne eine Form von Meisterschaft. Oder ist es genau das, die Meisterschaft?
Naja, also
ist es das dann zu beherrschen, sozusagen?
Beherrschen, ja, aber das ist sozusagen die Meisterschaft, meinetwegen auch die Schachmeisterschaft, in einem Spiel oder in einer Kunstform oder in einer wissenschaftlichen Disziplin, bedeutet natürlich nicht die Produktgarantie. Also Meisterschaft zu haben bedeutet ja nicht, dass alles, was man tut, automatisch funktioniert oder gelingt. Also nur weil ich sozusagen ein meisterlicher Schachspieler bin, ist damit nicht garantiert, dass ich jedes Mal gewinne.
Ja.
Und genauso würde ich sagen, es gibt Meisterschaft in der Kunst, die nicht garantiert, dass jedes Werk, was man schafft, automatisch ein Meisterwerk ist, sondern das bedeutet, dass man eigentlich den Regeln, und dabei wird es natürlich ein bisschen schwierig, denn Kunst, ob Kunst sozusagen eindeutig immer nur durch Regeln bestimmt, ist die andere Frage. Denn sonst ist man nur Techniker, wenn man sozusagen nur die Regeln beherrscht oder Technikerin. Das heißt, es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Wichtig ist jedenfalls, dass Meisterschaft, glaube ich, nicht unbedingt bedeutet, dass immer alles gelingt, was man tut.
Ja, genau. Das wäre so ein Moment, das man vielleicht herausstreichen muss, was für eine bestimmte Form von Anstoß vielleicht sorgt, da wo in gewissem Sinne Namen dann schon irgendwie Werke garantieren. Ja. Also dadurch, dass eine gewisse Form von Signatur irgendwo drunter setzt, dann wird das schon irgendwie und so weiter. Ein Meisterwerk oder was soll man sein. Ja. Das, ja,
die Meisterschaft zeigt sich dann eher, würde ich sagen, daran, dass man ein bestimmtes Minimum nicht unterläuft.
Ja, vielleicht so rum. Ja, genau.
Was nicht heißt, dass man das automatisch das Maximum rausholt.
Ja. So. Okay, aber das heißt, also darin kann ja, ist sozusagen auch ein Spielraum für das eigene Scheitern angelegt.
Ja, unbedingt.
Also, ja. So dass vielleicht von der Seite betrachtet, zunächst mal, wenn man das vor allen Dingen als ein relatives Verhältnis betrachtet und man nicht absolute Standards zugrunde legt, ne, das wäre jetzt auch wieder die Frage der Kanon. Ja? Und dann gibt es das und das und den beherrscht man dann oder man beherrscht ihn nicht. Sondern wenn man sozusagen diese Meisterschaft im Verhältnis zum Kanon auch eben als ein kritisches Verhältnis oder eine Unterwanderung oder eine Reetablierung oder auch eine Durchstreichung und so weiter versteht, wäre der eigentlich souveräne Zugang der, dass es da gar nicht geht, einfach nur Standards zu erfüllen und damit einen Regelkanon zu bedienen, sondern also sich aber auch nicht, wie soll man sagen, vollkommen ignorant dem gegenüber zu verhalten, indem man meint, das würde keine Rolle spielen. Ne? Zumindest prägt sie die Erwartungshaltung, es ist sozusagen das, was eingegeben ist, an dem man sich auch negativ abarbeiten kann und so weiter.
Genau, also ich meine, das Interessante am Kanon ist, dass er offensichtlich leicht zu kritisieren ist. Also Kanon, der Meisterwerk, kann man immer sagen, das ist eine Möglichkeit, Herrschaft zu etablieren, wie sich Herrschaft ausdrücken kann, wessen Herrschaft das jetzt auch immer sei. Es ist ein Unterdrückungsmittel, ist ein Exklusionsmittel und das stimmt auch alles. Und zugleich kann es eben doch sein, dass ein Kanon ist einfach eine Gruppe von Werken, die irgendwie für wichtig befunden werden von irgendwelchen Leuten und als was, woran man sich orientieren kann und soll und auch abarbeiten kann und soll. Dass das zugleich eventuell was ist, was wiederum eine interne Relevanz hat.
Ja, also quasi Regeln, die sich zu übertreten lohnen.
Ja, genau.
Der Rest ist erfüllen. Ja, je nachdem. Und manchmal ist es ja genau das, dass man kann auch quasi eine Übererfüllung als eine Karikatur begreifen oder sowas. Ja. Und damit da so eine gewisse Fluidität hineinbringen. Und dann wäre da ja, also okay, das wäre so ein weiterer Schritt, den man da vielleicht festmachen könnte. Ja.
Was auch bedeutet, dass es dass Meisterschaft ein eigentlich freies Verhältnis zu diesen kanonischen Regeln bedeutet. Also meisterlich mit irgendwas umzugehen bedeutet, eine gewisse Form der Freiheit zu realisieren. Also nicht nur, dass man die Regeln kennt und sie richtig anwenden kann, sondern eben auch weiß zum Beispiel, oder ein Gefühl dafür hat, Wissen ist wieder zu stark, Wissen impliziert ja Wahrheit oder Korrektheit, das meine ich nicht, sondern ein Gefühl dafür hat oder eine Vorstellung davon hat, wann es sich lohnt, Regeln zu brechen.
Ja. Und dann wäre aber auch klar, dass man sich also schwerlich, um mal in demselben Tonfall zu bleiben, irgendwie meisterlich nennen würde.
Nee, genau. Nein, eben. Ich meine, auf keinen Fall.
Wie peinlich ist das? Aber genau darin wäre eben genau diese Verkrampftheit und Gravitas irgendwie. Ja? Also das ist auch immer so Teil sozusagen dieses Schreckbildes, dass dann irgendwelche Leute dann herschwimmen. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt hier so jemanden in Karlsruhe, aber der macht eher in U-Bahn mittlerweile, ich weiß auch nicht mehr so richtig. Der hatte immer so eine gewisse, so einen Gestus, der geradezu abverlangte, dass man ins Dienen kommt. Ja? Aber
nee, genau,
diese, ich meine, das hat soziale, sehr wenig von meisterhaft.
Genau, nee, dann das ist die soziale Seite, das ist genau. Selbstzuschreibung, die Fremdzuschreibung. Ja. Dann hat man sozusagen die sozialen Hierarchien natürlich sofort.
Ja. Da fehlt eine gewisse Lässigkeit eigentlich.
Dann ist Meister auch mehr Herr und Knecht als
ja, genau.
So. Dann kommen wir dann so.
Ja, das wäre eben auch nochmal so eine Schlagseite und eine Unterscheidung, die gar nicht deckungsgleich ist, sozusagen mit Meisterschaft sozusagen. Ja. Und vielleicht auch jünger. Noch so ein schlimmes Wort. Ne? Aber das wäre eben ein anderes Verhältnis. Nochmal ein anderes Verhältnis als zwischen Herr und Knecht. Ja, da sind sozusagen die Verhältnisse klar geklärt. Der eine dient, der andere genießt, ja, à la Hegel. Ja. Und das andere ist aber sozusagen ein Verhältnis, das daran arbeitet, auch im Sinne des Magisters, des Lehrers, in Latein, in der Asymmetrie aufzuheben.
Ja.
Das heißt aber zuerst mal Niveau zu halten und dann sozusagen anzugleichen. Ja, am besten nicht nach unten, ja, sondern das, was natürlich wieder, kann man darüber diskutieren und darüber streiten, ob es dann oben und unten gibt oder ob es überhaupt eine Niveaufrage ist oder was auch immer. Aber das ist sozusagen eine andere Sozialdynamik investiert.
Ja. Ja.
Genau, bis hin zu irgendwelchen Meisterklassen.
Ja, ja, genau, na klar. Ja,
das also, scheint ja irgendwie eine Idee zu sein.
Manchmal Masterclasses gibt es ja immer noch.
Genau.
Also, ist ja nicht.
Offensichtlich scheint es da was zu lernen zu geben, etwa wenn man Kunstinstitutionen irgendwo etabliert.
Ja.
Und irgendwo scheinen oder sollten zumindest die Steuergelder nicht komplett random angewendet worden sein. Aber das muss eben nicht einhergehen mit so einem bestimmten Gestus.
Sondern ja, aber, ich meine, das ist eine interessante, also die Figur des Meisters, zum Beispiel, wenn man irgendwie auch in den Kampfsport oder in östliche Meditation oder so geht, östliche Religionen, dann gibt es so, oder Praktiken, Lebensform, sagen, Meisterschaft bedeutet ja auch, dass das eine Person ist, an der man sich orientiert. Also ich glaube, das Lehrverhältnis ist ganz wichtig. Es ist nicht nur, das ist jemand, der eine Sache, der Sache nach gut kann, also nicht nur der so scheint oder sich zuschreibt oder ihm zugeschrieben wird, sondern wirklich das, ein bestimmtes Sachverhältnis hat, was aber bedeutet, dass ich mich daran orientieren kann. Also eine Meisterin oder ein Meister ist wesentlich, glaube ich, eine Lehrperson in dem Sinne, dass es da was zu lernen gibt. Mhm. Also das Meister-Schüler-Verhältnis oder das Meister-Jünger-Verhältnis, noch nicht ganz dasselbe, gehört, glaube ich, auch wesentlich dazu.
Ja, ich meine, wieder so ein weiteres Wort, ne, womit man sich mehr und mehr quasi in die Sackgasse manövriert.
Ja,
jetzt so Vorbilder, Rollenmodelle, diese ganze Vorstellung, die irgendwo auch die Annahme sabotieren, dass es von vornherein vielleicht nur darum ginge, einen Safe Space zu etablieren, in dem Dinge passieren können, vielleicht einfach unterschiedliche, diverse Ausdrucksräume geschaffen werden, die sich füreinander auch, präsentieren als Bereicherungen, vielleicht Identifikationsflächen, Schnittstellen bieten, vielleicht aber auch nicht und damit aber teilhaben am Zusammenhang. Ich meine, es ist schon klar, irgendwo pflügt das da so durch und pflügt, also dieser Begriff der Meisterschaft, ne? Mal davon abgesehen, dass er irgendwie mindestens prämoderner Standard ist, ja. und trotzdem, glaube ich, ist da mehr dran zu finden, wenn man eben diesen anderen Aspekt noch mit hinzuzieht, ja, die Edelfäule. Genau. Wenn wir jetzt nochmal irgendwie an dieser Stelle einhaken und auf das zurückgeben, was dieses Festival sich sozusagen auf die Stirn geschrieben hat, dass noch kein Meister vom Schimmel befallen ist, dann scheinen da ja verschiedene Bewegungen mit dem Spiel zu sein. Zum einen, dass da so eine Rastlosigkeit eine Rolle spielt, nicht? Wer rastet, der rostet, so, ja, ist nur keiner vom Schimmel befallen. Meisterschaft ist eine Frage der Übung, der Praxis, des sich Vollziehens, nicht des sich Ausruhens, ne? Das ist so eine Sache. Die andere Sache, wenn man darüber nachdenkt, ist, dass da vielleicht sowas bleibt wie eine ja, nicht auszumachende Halbwertszeit. Ja? Quasi, es bleibt frisch, so eine alte Frische halt. So eine richtig gute alte Frische, kann man auch Klassizismus nennen, jedenfalls sowas, was immer wieder anschlussfähig bleibt. Nun schien uns aber, zumindest mir, weil, seien wir ehrlich, ich habe mich um alles gekümmert.
Stichwort Fäule.
Schien mir so, dass das aber zu wenig ist eigentlich, oder? Mal ganz ehrlich, das sind sozusagen so Vorstellungen, die nicht dann mit dem Begriff von Meisterschaft matchen würden, ja, den wir ernst nehmen können. Da sind wir so bei Hans Sachs oder sowas. Ja, da höre ich dann so Klapperatismen von irgendwelchen Jahrhunderte durchgeleierten Reimstrukturen, die man dann vorbildlich beherrscht, ja, und dann nochmal so einen langweiligen Reim einführt.
Oder pfiffig,
dann
noch eine Oper raus. Pfiffig bricht. Ja, genau so. Ja, ja, ganz schrecklich.
Oder noch so.
Nee, das würde nicht reichen.
Ja, genau. Sondern da scheint ja dann doch mal eine Attitüde noch mit reinzuspielen, die, wenn sie wirklich vorherrscht, sie sich gar nicht ausstellt, würde ich behaupten. Ja? Das ist, man darf sozusagen nicht sagen, dass man bestimmte Dinge so beherrscht, dass sie einem leicht von der Hand gehen. Ja? Man muss quasi dissimulieren, dass man tatsächlich eine gewisse Meisterschaft in irgendwas besitzt.
Ja, die Leichtigkeit, glaube ich, ist einer der Faktoren. Also sozusagen das blöde Wortspiel mit Fäulnis und Faulheit ist, glaube ich, dabei sehr relevant. Denn Meisterschaft bedeutet ja, etwas auch ohne Aufwand zu können. Vielleicht auch nach sehr viel Aufwand eigentlich, aber nicht mehr mit Aufwand.
Genau. Und das scheint mir der Zug zu sein, der, wenn man dann jetzt diese klassischen Meister irgendwie aufruft, ja dann trotzdem irgendwie einen Zusammenhang herstellt, herstellen könnte, ja. Dass da irgendwie was passiert, was so passiert. Ja? Mhm. Das, wie soll ich sagen, rutscht schnell in diese genialische Vergötterungsvorstellung im allerweitesten Sinne, ja. Muss es aber nicht, weil es gleichzeitig einfach vielleicht auch eine Routine ist, die jedem vertraut ist, der in der Schule Schreiben und Lesen gelernt hat. Ja? Was erstmal ein langwieriger, also nerviger Prozess ist, stockend vonstatten geht, um sich dann irgendwann selbstverständlich zu vollziehen. Und welch Wunder, es könnte auch in anderen Kontexten sich so mit der Übung verhalten.
Genau, Habitualisierung ist sicher ein wesentlicher Faktor. Und das, was du als Frische beschrieben hast, ist, glaube ich, ein interessanter Faktor dabei. Alt, ja. Das, worauf ich raus will, ist nämlich, dass Habitualisierungsprozesse, also Gewohnheitsprozesse, ja auch mit einer gewissen Versteinerung oder Leere einhergehen können. Und dann haben wir dieses Hans-Sachs-Phänomen, also man arbeitet sich in irgendwas ein, man lernt die Kunst kennen, studiert, bla bla bla. Und dann
ist man ein Meistersänger.
Genau, dann ist man so ein Meistersänger oder hat eine Meisterklasse oder ne, so und kriegt Preise und keine Ahnung, also sozusagen auch die äußere Anerkennung und dann weiß man auch, das ist aber meisterlich. Und macht das auch die ganze Zeit. Er sozusagen habitualisiert eben sich auf dem Gebiet, auf dem man irgendwie oder in dem man unterwegs ist und steigt da irgendwelche Stufen. Und das Interessante an Habitualisierungsprozessen, wie an Traditionen auch, dass sie halt leer werden können. Und das ist gerade nicht diese alte Frische. Also das Alter, glaube ich, kommt da rein, dass Meisterschaft immer Aufwand und Übung bedeutet und auch einfach nicht mit Genie zu tun hat, sondern was mit wiederholter, also ständig wiederholter Ausführung. Aber es darf eben nicht versteinern.
Ja, die sich selber überrascht. Was heißt, also das Paradox wäre an der Stelle, dass es quasi auch irgendwann schwachsinnig ist, von Meisterschaft zu reden, weil man immer wieder sich dem, also weil man gelernt hat, sich auch der Dynamik des Moments zu überantworten. Ja? Was eben,
oder dem Material.
Ja, oder genau, dass man eine Art und Weise des Zugangs geschaffen hat, der es einmal erlaubt, die Dinge kommen zu lassen. Mhm. Anstatt sich sozusagen mit seinen, in Harnisch zu werfen, sich mit seinen Regeln zu umstellen und damit irgendwie
Was bedeutet es damit eigentlich? Also ich meine, wir haben jetzt wir versuchen einen positiven Begriff von Meisterschaft zu entwickeln, einen interessanten Begriff von Meisterschaft, zu dem offenbar auch sowas wie eine gewisse Großzügigkeit gehört, dem Material gegenüber, der Situation gegenüber oder vielleicht auch eine bestimmte Form von Rezeptivität. Also nicht nur Spontaneität, nicht nur Aktivität, nicht nur so ein krampfiges Machen, sondern eine Form von geschehen lassen, Gelassenheit
vielleicht auch. Ja, genau. Und das ist eigentlich eine gekonnte Form von Faulheit.
Genau.
Würde ich behaupten. Ja. Und in diesem Sinne eine Form von Edelfäule, weil es sozusagen sich dann doch, also ja, es, Meister sind womöglich von Schimmel befallen, aber eben von einer Form von Edelfäule. Ja.
Die oder sie noch, lassen schimmeln.
Ja, die aber auch eine Form von Vollendung darstellen. Ich meine, das ist schon noch ein Zug. Der Unterschied, also man kann auf, glaube ich, zwei Arten und Weisen nachlässig sein. Ja? Also man kann sozusagen alles Mögliche anfangen und nichts zu Ende bringen und dann darauf pochen, dass das sozusagen ephemere Kunst ist oder dass es sozusagen im Skizzen und dass man das kann man nochmal deklarieren als sozusagen Metareflexion darauf. Oder man kann sozusagen eine Lässigkeit gewinnen darin, dass man die Dinge zu Ende bringt. Ja? Dass die Dinge sozusagen an einen Punkt kommen, wo sie sogar offen bleiben können, aber sie für sich bewegen.
Ja, reifen.
Ja, wo also, man sie verabschiedet. Also ich glaube, ein nicht unwesentlicher Zug der Meisterschaft ist, die Dinge sozusagen so fertig zu bringen, dass sie für sich selber stehen können. Und mit dem man in diesem Sinne nicht immer wieder damit assoziiert werden muss oder verbriefen muss, dass das jetzt was ist. Das wäre jetzt tatsächlich eher nicht das Herr-Knecht, sondern das Meister-Schüler-Verhältnis. Also genau an diesen Punkt zu kommen, dass man Dinge an den Punkt bringt, dass sie eigentlich eigenständig sind.
Also dass sowohl Dinge als auch Menschen. Also ja, dann ja, so, dass ja, genau. Das Verhältnis der Meisterperson zur Sache als auch zu der Schülerschaft. Ist beide das eigentlich zum Stehen bringen und dann stehen lassen.
Ja, und die Dinge sozusagen in die Welt entlassen. Ja? Und das wäre eben das wäre eher dann nicht Nachlässigkeit, sondern eine Form von Gelassenheit im Unterschied dazu, die man da entwickeln könnte. Ja?
Die Frage ist das jetzt noch problematisch? Also wir haben mal angefangen mit so einer Problematisierung von einem Meisterschaftsbegriff und auf die Problematisierung folgt jetzt prompt die Idealisierung. und ich frage mich, ob da noch sozusagen Probleme und Einwände schlummern.
Ja, ich glaube eine Menge. Also.
Ja.
Also zum anderen, will man das überhaupt in der Kunst? Ich meine, wir reden jetzt halt sozusagen in diesem Kunsttext über die Frage der Kunst. Ist das eigentlich das Selbstbild, das man noch pflegen möchte? Ja. Dass es da tatsächlich darum geht, immer wieder aus der eigenen Autonomie heraus in der Auseinandersetzung Gebilde hervorzubringen, die als solche wiederum autonom sind und damit irgendwie so, man könnte ja trocken sagen, so einen kunterbunten Kosmos des neoliberalen Kunstmarkts zu schaffen, wo alle Dinge für sich stehen und sich nur noch mit Geld miteinander unterhalten. So, ja, wäre jetzt sozusagen, das wäre jetzt so eine Karikatur natürlich auch dieser Vorstellung. Es ist aber auch so ein modernes, bürgerliches Projekt von Subjektivität, von Freiheit, was wir jetzt auch des Öfteren gesagt haben. Und das würde zumindest doch an der Stelle auf Kritik stoßen, wo man sagt, naja, aber vielleicht geht es dann wirklich um einen Begriff irgendwie von Empowerment, der nicht einfach so ist, ja, geh mal, ciao, sondern wo es tatsächlich in der Kunst darum geht, Arbeit zu arbeiten. Ja? Also wo die Meisterschaft vielleicht auch die falsche Geste ist, weil sie suggeriert, dass man mit irgendwas wirklich zu Ende kommen könnte. Ne? Mhm. Und es nicht stattdessen vielleicht auch sozusagen das nicht immer diese Sonntagsmentalität der Kunst gibt, sondern auch so das Tagewerk einer gesellschaftlichen Verbesserung, einer politischen Umgestaltung oder Ähnliches. Ja?
Herr Meisterschaft immer so diesen unpolitischen Aspekt? Irgendwie schon. Also das Drüberstehens und das irgendwie
ja, das wäre
eben so, sein Lassens.
Ja, das ist ja
negativ als auch indifferent.
Genau, das ist natürlich sozusagen den eigenen Werdegang von der Siegerperspektive her erzählt. Ja, so, ja. Und dann steht man da am Schluss sozusagen, so à la Schopenhauer, die Genies unterhalten sich von Berggipfel zu Berggipfel. So, ja. Und das wäre jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht das Paradigma, mit dem man sich unmittelbar identifizieren würde, also zumindest nicht hier, ja. Nein, aber ich meine, die Auseinandersetzung ist schon eine ernstzunehmende an der Stelle, wo man sich fragt, okay, wo ist das hin? Ist das komplett weg? Ist das überholt? Ja? Haben wir das sozusagen gemeistert? Ja? Sind wir jetzt endlich diese Meistervorstellung los, haben dieses Spiel einmal zu Ende gespielt und durchschaut, dass das Quark ist und dass man mit diesem Begriff eigentlich überhaupt nichts mehr anfangen kann?
Ja,
und ich glaube, nein, weil man irgendwie eine bestimmte Dimension von Meisterschaft übersieht, die eigentlich gar nicht auftrumpfend ist, sondern eher eine Form von einem sich zurücknehmen. Und das nicht nur aus rhetorischen Gründen, sondern wir hatten es im Vorfeld auch kurz, das leuchtete mir ein, die Geschichte der Koans, also diese Struktur der Koans. Ja. Also ein nicht westlicher Begriff von Meisterschaft.
Ja, der
erzähl doch mal, Thomas.
Also, ja, ja, die Geschichte, die ich angeführt habe, wird diskutiert von Nishitani, also einem Vertreter der Kyoto-Schule, und der bespricht eine ganz kurze Zen-Geschichte. Zwei Zen-Meister treffen sich, der eine fragt den anderen, wie ist dein Name? Und der zweite antwortet mit dem Namen des ersten, also nimmt sozusagen den Namen des Fragers. Und dann sagt der Frager, ja, aber so heißt doch ich. Und dann nennt der Gefragte dann tatsächlich seinen eigenen Namen. Und dann bricht der Frager in großes Lachen aus. Ende der Geschichte, so typische Zen-Geschichte. Kann man sehr viel draus machen. Unter anderem sagen die Identifikation, dass man sagt, wir sind gar nicht getrennt. Zugleich kann man auch sagen, es ist unglaublich übergriffig, sagen, den Namen des anderen zu rauben. Zugleich aber eben sich dadurch zu identifizieren und diese sozusagen sowohl den Raub als auch diese Form der Annäherung dann wieder aufzuheben und dann eben als Frager in Lachen auszubrechen, bedeutet eben das Ganze so gehen zu lassen. Das Wichtige ist eben, es sind beides Meisterfiguren, Zen-Meisterfiguren. Und das sozusagen in Lachen aufgehen zu lassen, also auf die Weise, überraschende Weise zu reagieren, das sozusagen auch mit einer gewissen Grazie irgendwie anzunehmen und weiterzuspielen und dann so darauf zu reagieren, ist eben eine Form der Gelassenheit und eben der Zen-Meisterschaft, die gar nicht damit zu tun hat, dass ich irgendwie krampfhafte Kunstformen besonders beherrsche, sondern eine bestimmte Form des Gehenlassens beherrsche und vielleicht auch eine bestimmte Form des Übergehenlassens beherrsche.
Ja, und gleichzeitig damit aber auch, es ist ja ein ungemeiner Moment der Nähe, also wo dieser Name angenommen wird und man sich so spiegelt, sich geradezu in sich verschränkt und sich gleichzeitig in der Position wechselseitig bestätigt, die gar nicht anmaßend ist gegeneinander. Und trotzdem beide sich sozusagen auf Augenhöhe bestätigen, was sie da tun und sich in ihrer Praxis gegenseitig, ja, wenn man so will, enablen und trotzdem noch imstande sind zu lachen. Ja? Und diese Unverkrampftheit, da wo sozusagen man sich nicht mehr selber im Weg steht, ja, wenn man sich weder als Meister noch irgendwie als Schüler sehen will, sondern wo man die Dinge halt so angeht, sich mit ihnen auseinandersetzt und sich der Dynamik überlässt und trotzdem weiß, dass man schon auch irgendwie minimal weiß, was man hier tut und auch zu wissen hat, damit es überhaupt funktioniert. Da wäre irgendwie sowas zu suchen, wie eine Meisterschaft.
Und zugleich offenbar kein Konkurrenzverhältnis, weil diese zwei Meister sagen, keinen Kampf anfangen. Also das ist ja ein typisches Beispiel, ne? So der Sängerkrieg. Also man muss sozusagen mal gleich kämpfen, man muss die eigene Meisterschaft immer beweisen, den anderen Meistern und vor Publikum. Das ist das sozusagen unnötig Kompetitive, was damit auch verbunden ist. Das fehlt da völlig. Und auch das sich aufdrängen, also dass die Meisterfiguren zum Beispiel um Schüler ringen oder auch die Schüler benutzen, um gegen andere Meister zu kämpfen und so weiter, das ist in diesem buddhistischen Kontext natürlich überhaupt nicht drin. Kein buddhistischer Meister würde um Schüler kämpfen.
Ja, aber da könnte man ja sagen, genau das, was auch mit dieser Meisterschaft zusammenhängt, ne? Also diese Clan-Mentalität, ne? Mhm. Scheint erst ab einem gewissen Punkt überstiegen werden zu können, wo diese bereitwillige Selbstauslöcherung, vollkommene Hingabe und Gelassenheit gegeben ist. Und wenn man das jetzt transponiert oder übersetzt in die heutigen Verhältnisse, dann haben wir halt auch natürlich eine Auseinandersetzung, die gerade jetzt auch einer stark von Identity Politics geprägten, beispielsweise Kunstauffassung, von dem Versuch, Community Building zu betreiben und alles zurückzubilden, immer noch genau in dieser Clan oder wieder in diese Clan-Mentalität einsteigt und sich dann dabei wiederfindet. Ich meine, Wolfgang Ulrich hat das ja jüngst ganz interessant ausgearbeitet, quasi eigentlich einen sehr identifikatorischen Zugang zu schaffen zu Kunst und dann das eine ignorieren zu können, das einen halt nicht interessiert, das andere halt zu kritisieren, weil es einem keine Identifikationsfläche gibt und mit dem anderen halt in ein unmittelbares Rollenmodellmuster geht. Ja. Das sind, wie soll man sagen, grundsätzliche Sozialisierungsmodi, die in allen möglichen Hinsichten denkbar sind. Ja, dafür muss man sozusagen keine Kunst machen. Aber das Besondere daran scheint zu sein, dass da in unerwarteten Situationen quasi so Art, ja, so Aufladestationen geschaffen werden, an denen man sich sozusagen vorbereitet oder sich auch bestätigt fühlt oder man sich Möglichkeiten, Optionen vor Augen führt, die man vielleicht übersehen hat. Ja. Man wird irgendwo belehrt über das, was das eigene Potenzial sein könnte. Ja. Nur dieses Belehren funktioniert halt vollkommen identifikatorisch. Und das ist irgendwie auch in diesem Chor noch drin, ja? Dass der eine sozusagen den Namen des anderen sagt. Aber er sagt ihm damit eigentlich, mein Name ist genauso nichtig wie deiner, ja? Ja. An dieser Stelle. Und das macht die eigentliche Souveränität aus. Und ich glaube, es gibt eine Meister, und ich würde sagen, das wäre die Alternative nochmal zur Alternative des normalen Meisters, ja? Dass auch sozusagen Meisterschaft vielleicht da erreicht werden könnte an der Stelle, wo diese Fähigkeit, die eigene Lehre zu akzeptieren, plötzlich paradoxerweise zu einer Art Egalität führt, die muss hergestellt werden, die ist nicht gegeben. Ja? Man muss sich an sich selber abkämpfen, um an diesen Punkt zu kommen. Ja? Man muss sich selber meistern, sozusagen in seinen megalomanen Vorstellungen und Wunschvorstellungen, dass da tatsächlich erst eine Egalität hergestellt wird, die nicht einfach Nivellierung ist.
Was aber bedeutet, dass Meisterschaft eben vor allem dann Selbstverhältnis ist, zu dem man sich dann wieder verhalten kann und mit dem man sich wieder zu anderen verhalten kann. Also am Ende ist es eine bestimmte Form des Selbstverhältnisses, mit dem man dann umgehen kann oder nicht. Also sozusagen, es ist kein übergriffiger Akt.
Ja, ich meine, was hätte man überhaupt von Meisterschaft in wirklicher Hinsicht? Ja? Also sowohl auf der einen Seite wie auf der anderen, wenn man nicht irgendwie wirklich das Recht zu lernen und die Pflicht zu lehren daraus ableiten würde. Ne? Also das heißt, sich genau in eine Auseinandersetzung zu begeben, die einen nicht kalt lässt oder schon man sich wechselseitig auf die Schulter klopft, dass man es schon irgendwie kann.
Ja, so. Ja also genau, eine bestimmte Form der Demut auf allen Seiten setzt es natürlich voraus. Andererseits setzt es eben doch auch das voraus, was wir ganz am Anfang doch angesprochen hatten, nämlich sowas wie Standards, Lehrinhalte, Lerninhalte. Also sozusagen, es muss ja schon irgendwas geben, was gelehrt oder gelernt wird. Und das kommt in der Beschreibung, die du gegeben hast, natürlich gar nicht so richtig vor. Also wenn sozusagen nur Identifikation oder nur Agitation die Kategorien sind, mit denen man Kunst bewertet, dann gibt es im Grunde keine Standards. Außer man sagt vielleicht Meister oder Meisterin der identifikatorischen Werkerschaffung. Also gibt es dann so Meisterschaft wie meisterlich darin zu sein, dass Leute sich damit identifizieren können, oder meisterlich darin zu sein, dass man damit Agitation betreibt, oder also sagen, es ist, ich fürchte, da braucht man noch mehr Inhalte für.
Naja, das wäre also eher dieses Rollenmodell, und das ist nicht so, als ob das verloren gegangen wäre. Ne? Mhm. Der Punkt ist nur, es scheint so, dass insbesondere für das Autonomie-Paradigma der Moderne es gewissermaßen Vorbildsvorstellungen gab, die sehr stark um dieses losgelöste, in sich ruhende, genialische Modell von Meisterschaft gekreist sind. Mhm. Ja. Sozusagen mit Nietzsche gesprochen, imstande zu sein, einen Stern aus sich zu gebären, ja, aus dem Nichts quasi. Und das ist natürlich ein abstraktes, gleichzeitig auch sehr individualistisches, hyperindividualistisches, sehr einsames Bild davon. Also man lehrt sich so à la Zarathustra nur noch selbst. Ja, genau. Ja.
Genau, und was natürlich auch dem einsamen Kunstwerk,
ja, und dem Self-Made Man und dem Unternehmer, der umgeben ist von Bösen, ja, und Survival of the Fittest und Fuck it all. So, diese ganze Agenda. Aber die Frage ist, ob jetzt das Pochen auf Schwarmintelligenz und sozusagen der Verkollektivierung und so weiter da nicht Ressourcen verspielt, die es möglich machen würden, wieder Orientierung überhaupt denkbar zu machen, die nicht quasi situativ von der willkürlichen Bewegung sozusagen einer der Elemente dieses Schwarms irgendwie letztlich getriggert wird und keiner versteht, warum und wozu.
Das wäre eine falsche Alternative, ja, also sozusagen, ja, Kollektivismus auf der einen Seite, extremer Individualismus oder Libertarismus oder wie auch immer auf der anderen Seite. Es stellt ja eine falsche Alternative dar, die ja gerade die Politik leider ziemlich dominiert,
ja, und ja, auch den Rest
der Gesellschaft.
Genau.
Ja. Die spannende Frage ist, ob es eben Begriffe der Meisterschaft gibt, die du ja schon angedeutet hast, die nicht einfach nur das sozusagen das herrliche, im vielfachen Sinne Individuum irgendwie nochmal hochleben lässt.
Ja. Ja, so könnte es vielleicht sein, dass es irgendwie, dass man die Meister nicht los wird, aber genau die kriegt, die man verdient. Und dann heißen die bei uns halt Musk.
Mhm. So. Oder Peter Thiel.
Oder Peter Thiel, genau. Ja. Oder was denkt ihr so? Prost.
Ja, ist offen.
Mhm. Cool. Bitte einfach reinquatschen. Wir sind ja alle auf einem
Level. Ich finde die Differenzierung zuerst mal zwischen dem Meisterbrief, dem anerkannten Meister, der berechtigt ist zu lehren, der auszubilden darf, und der Meisterschaft. Diese Differenzierung habe ich nicht. Der Meister, der in der Liga irgendwie spielt, die Mannschaft, die Meister wird, der Schachmeister, ist es auf Zeit. Also es ist dann mal gewesen, war mal Meister, aber ist das auf einen temporären Moment, weil es eine exzellente Leistung im, ja, Wettbewerb mit anderen war.
Ja.
So, und das kann ja von ganz unten nach ganz oben. Gladbach war auch irgendwann mal, ja, Meister. So.
Also, das war noch Zeit mit Günter Netz.
Oh Mann. Aber das geht halt wieder vorbei, und das ist jedes Mal neu zu erkämpfen. Der Meisterbrief, ja, ist gesetzt und Stempel, ja, und mit dem kann man weiter arbeiten. Und da mag ich durchaus diese Leichtigkeit, die dann womöglich irgendwann entsteht, weil man das Handwerk beherrscht auf Meisterstufe, mhm, und ab dem Moment kann man woanders hingehen. Man braucht nicht mehr sich um die Basics zu sorgen, weil man mit einer gewissen Leichtigkeit da dran gehen kann und sich selbst sicher ist, verbrieft sicher ist, das beherrsche ich und da kann ich jetzt weiterdenken. Aber jetzt geht es darum, auch weiterzudenken, weil ein Meisterwerk ist nicht nur, weil ein Meister unterschrieben hat, sondern der Meister, um ein Meisterwerk zu machen, muss ja trotzdem über sich hinaus wachsen und die Meisterschaft irgendwie auch wieder irgendwo kriegen, und ich glaube, Meisterwerk bleibt auch wiederum ein Meisterwerk. Aber nicht nur, weil es ein Meister gemacht hat. Es kann wiederum auch ein Meisterwerk entstehen von jemandem, der gar kein Meister ist. Mhm. So irgendwo. Können wir darauf nochmal eingehen? Also diese Differenzierung zwischen dem Wettbewerbsmeister und dem verbrieften Meister.
Ja, ich glaube, der Wettbewerbsmeister würde sich ja wünschen, dass es der verbriefte Meister wäre. Also sozusagen, die Idee ist ja, dass man dann als verbriefter Meister immer die meisterliche Leistung abrufen kann. Deshalb kriegt man den Brief. Also die Idee ist, in einem Fachgebiet, in dem es sowas gibt wie habitualisierte Hochleistung, die abrufbar ist, die messbar ist, die prüfbar ist, gibt es diesen Brief, damit sich alle anderen auch drauf verlassen können. Und in einem Wettbewerb ist das im Grunde immer wieder das Ringen um den Meisterbrief. Also man kann ja sagen, jede Fußball-Weltmeisterschaft sucht wieder sozusagen nach dem, der den Brief, den Meisterbrief die nächsten 4 Jahre tragen darf. Mhm. Also das ist sozusagen ein ähnlicher Prozess, weil man natürlich schon versucht zu zeigen, dass man auf einem bestimmten Niveau spielen kann. Und es wäre ja schön, wenn man das halten könnte. Aber sagen im Sport oder in solchen Auseinandersetzungen ist die Umgebung so volatil, dass das halt nicht garantierbar ist. Also so wie es Meisterschaft zum Beispiel im Handwerk gibt, weil es sowas wie Techniken gibt, weil das Material verlässlich ist, weil die Umgebung verlässlich genug ist, dass man sowas wie einen Meisterblick entwickeln kann. Es aber zum Beispiel keine Börsenmeisterschaft gibt. Also das wird oft in Anspruch genommen, aber statistisch gibt es das nicht. Weil die Umgebung zu volatil ist. Und ich glaube, in Wettbewerben geht es immer wieder darum, aber Wettbewerbssituationen sind eben zu instabil, als dass man tatsächlich das endgültig verbriefen könnte, auch wenn die Mannschaften sich das wünschen würden.
Ich glaube, man müsste 2 verschiedene Begriffe nehmen. Ich glaube, die haben nichts miteinander zu tun. Oder?
Ja, es ist auch nicht gerade notwendig, dass das jetzt auf Deutsch Meisterschaft heißt. Ne? Ja. Also Competition, Konkurrenz oder sonst wer in einer
Ernährung. Genau, das ist die meiste Klasse ja eigentlich auch völlig überflüssig, weil die gibt ja, es gibt ja danach nicht mal einen Stempel dafür. Das ist ja nur ein Begriff für dieses Jahr zusätzlich, wo man in einer Akademie sein darf.
Ja, was dann vielleicht der Magister ist, sozusagen das Mehr. Ja.
Das Mehr können, darum geht es ja schon. Und im besten Fall sollen ja die eine Meisterschaft gewinnen, die am meisten können. Also sozusagen die also man muss jetzt nicht, dafür sind Konkurrenzen ja auch da, rauszufinden, wer mehr kann.
Ja, ich meine jetzt Meister und mehr und Meister und
keine. Ja, genau. Also ohne jetzt sozusagen zu substantialistisch zu werden, vielleicht ist es auch unterschiedliche Sprachspiele, aber also ich glaube schon, dass man in diesen verschiedenen Bereichen immer wieder zurückkommt auf das Mehr können oder besser sein. Das ist, glaube ich, schon gemeinsam. Das ist nur nicht so stabil across the board sozusagen.
Ja, ich glaube, das ist soweit deutlich. Ich glaube, man kann das jetzt nicht als ein Superlativ verstehen, sondern das ist immer so ein Komparativ. Ja? Man ist sozusagen Meister mit Blick auf ein bestimmtes Gebiet und mit Blick auf die Situation, in der man sich befindet oder so. Sondern man ist nicht sozusagen absolut unangreifbar in der Autorität. Sie muss sich irgendwie schon auch beweisen. Allerdings gibt es womöglich einen Grad davon, der gar nicht mehr die Anfechtung provoziert. Ja. Oder
Ich glaube, es kommt noch was dazu, dass natürlich bei Sport oder bei Wettkämpfen es wesentlich dazugehört, sich auch nicht nur, also wenn man sagen, Meister in der Sache zu sein, bedeutet besser zu sein als andere. Während Meister in der Sache zu sein, zum Beispiel im Handwerk, nicht unbedingt bedeutet, besser zu sein als andere, sondern besser zu sein, als man früher war oder besser zu sein, als man es war, als man noch nicht so viel konnte. Also sozusagen der Konkurrenzgedanke ist einer, der natürlich beim Sport oder in anderen Wettkämpfen einfach im Wettkampf liegt. Aber das Mehrkönnen ist, glaube ich, bei beiden da.
Da wäre vielleicht bei dem Mehr nur der Moment, ich bin zu schnell und sowas. Ne? Aber man muss quasi den Standard überspringen, um den Wettbewerb zu gewinnen. Weil wenn alle, die im Standard spielen oder sich im Standard verhalten, das nicht ausmachen können, das heißt quasi, eine gewisse Meisterschaft ist da drin, da ist jemand irgendwie, hat eine neue Taktik, neue Techniken, eine andere Art von Training, irgendwas anders als alle anderen bisher. Zumindest in diesem Kosmos.
Ja, nicht unbedingt. Also ich meine, wenn alle anderen sauschlecht spielen, dann reicht's, im Zweifelsfall ein bisschen Glück zu haben und nicht sauschlecht, sondern nur schlecht zu spielen. Während das beim Meisterbrief ja durchaus sein kann, dass zum Beispiel alle in der Klasse es schaffen oder niemand. Da hängt es sozusagen von anderen Dingen ab. Um Meister zu werden, muss man nicht unbedingt, also zum Beispiel im Sport, muss man nicht unbedingt meisterlich spielen. Man kann auch sagen, die haben schrottig gespielt. Und zwar messbar schrottig in dem Sinne, dass man sagen kann, wir haben eigentlich irgendwie wenig Ballkontrolle, schlechtes Zusammenspiel, aber es hat irgendwie gereicht. Also auch, es kann jemand Meister im Sport werden, der eigentlich gar nicht meisterlich ist. das ist bei anderen, in anderen Situationen ein bisschen anders.
Ja, und wie verhält sich das im Bereich der Kunst?
Genau.
Weil das ist das Thema, was eigentlich hier, sag ich mal, die Leute beschäftigt. Da gibt es ja keine messbaren Größen. Es gibt, ja, wer deklariert, wer ist ein Meister und wer ist nicht ein Meister. Sind das die Finanzen? Ist das der Markt? Sind das die Lobbys? Es kann ja auch sein, dass ein Student hier nicht die Meisterklasse schafft und in einer anderen Akademie würde er es schaffen. Also wie kann man eigentlich mit diesem Begriff noch umgehen im Bereich der Kunst?
Ja, gerade da.
Weil ich denke, bei Sport, das sind messbare Geschichten. Und je nachdem, wie die Latte ist, dann ist man oben und unten, egal ob die Latte so ist oder so ist. Aber in der Kunst, ja, wie funktioniert das? Also wie kann man das verstehen?
Ja, das wäre ja jetzt nochmal ein schönes Kontrastbild, das ja auch eigentlich schon mit Ansätzen zumindest gezeichnet wurde, dass wir mit diesem Wettbewerbsgedanken nicht so weit kommen, wenn wir jetzt in der Kunst darüber reden wollen. Der wird immer versucht zu übertragen, indem man dann etwa Beat-Wettbewerbe oder sowas als Paradigma irgendwie der Messung. Ich meine, keiner, der sich ernsthaft damit beschäftigt, würde sagen, das ist jetzt das Totschlagkriterium, an dem man jetzt irgendwie Meisterschaft besetzt. Ja? Das wissen wir alle, das ist doch Mondlicht und so weiter. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass sich jetzt plötzlich alles auflöst. Ja? Und wir so gar nichts wissen und keine Ahnung haben. Und alles, was wir sehen, jeder Strich doch auch ein Meisterwerk verbracht. Ja? Das halte ich umgekehrt auch so für, so, wie soll ich sagen, genauso verbohrt, nur umgekehrt. Ja, weil man dann glaubt, so, wenn das nicht gilt, dann ist alles erlaubt. Ja. Vielmehr ist es auch da, wenn es eine relative Kategorie ist, ein Gefüge von verschiedenen Kriterien. Ja. Auch Fragen des Zeitgeistes, um mal so einen ganz blumigen Begriff, irgendwie Wagenbegriff ins Spiel zu bringen, sie spielen eine Rolle. Ja. Das muss nicht sofort modisch sein, ja, sondern es sind bestimmte Dinge an der Zeit so, die als solche funktionieren. Und da kommt aber jetzt was rein in der Kunst, was, glaube ich, nicht allein Ausdruck irgendwie eines modernen bürgerlichen Bewusstseins ist, dass sich quasi in der Künstlergestalt seit jeher sowas wie das ideale Rollenmodell seiner Emanzipation geschenkt hat. Ja? Der Künstler, der sich sozusagen die Welt und sich selbst aus sich selbst erschöpft, sondern dass sich durchzieht. Und zwar, dass in der Kunst Dinge passieren, die gewisse Vorstellungen, idealtypische Vorstellungen ausstellen. Ja? Das kann quasi der Kunstreligion, es kann sozusagen nicht erst der Kunstreligion, sozusagen der Selbstanbetung des neuzeitlichen Künstlertums, sondern eben schon in der antiken Kunst, sozusagen in der sakralen Kunst deutlich sein, dass gewisse Ideale geschaffen werden. Und die haben dadurch einen besonders persönlichen Bezug. Damit kommen wir im Begriff von Meisterschaft, der eher auf diese Meisterschaft in einem Meister-Jünger-Verhältnis. Ja, einfach nur jetzt als, man kann das auch wahrscheinlich anders benennen, es ist nur so griffig und es ist gleichzeitig eine schöne Reibungsfläche, um klarzumachen, dass wir das heute noch lange nicht los sind. Ja? Und die Frage ist, ob wir das überhaupt loswerden sollen. Das ist die Frage, die wir uns ehrlich stellen sollten an dieser Stelle, wenn wir imstande sind, uns darüber Rechenschaft abzulegen, was wir genau damit wollen. Ja? Und natürlich ist es so, dass Kunsthochschulen immer noch nach klaren Auswahlkriterien in der Hinsicht funktionieren, dass man quasi einem Meistergremium vorgeführt wird, ja, eine Mappe einreicht, ja, und sich da dann irgendwie, ja, wie bewährt, keine Ahnung. Ja, weil man irgendwas trifft, weil man irgendwas zeigt als Potenzial, das quasi von dem Meisterblick, um es jetzt mal so zu formulieren, gesehen wird in den Möglichkeiten der Entwicklung, die vielleicht sonst einem selber so gar nicht sichtbar sind, ja? Wo sozusagen Erfahrung mit reinkommt, alles Dinge, die nicht algorithmisierbar sind. Ja? Und genau das ist aber an dieser Stelle, da ist dann sozusagen die Meisterschaft nicht das Problem, sondern die eigene Heuristik, mit der man überhaupt arbeiten kann. Ja? Weil ich weiß, also ich umgekehrt mal die Frage gestellt, ja, wenn man glaubt, dass das sozusagen in objektive Kriterien überführbar wäre, durchweg, ja, dann würde ich behaupten, dann sprechen wir gar nicht mehr von Kunst. Ja. Also dann bin auch Designtheoretiker, dann würde ich sagen, dann kommen wir eher in so eine Ecke von Design, aber selbst da würde es nicht hinreichen, um es als solches irgendwie ausfindig zu machen. sondern dann hätten wir es einfach quasi mit bestimmten Kriterien zu tun, ja, die letztlich ja dann auch von künstlichen Intelligenzen gesetzt, wie auch erfüllt werden könnten, wenn es eben nur um diese Regelbefolge gäbe. Sondern da gibt es so ein je ne sais quoi, das offensichtlich immer noch, was es auch immer ist, im Raum ist und dieses eigene Entscheidungskriterium ist und ohne als solches ausweisbar zu sein. Und diesen Blick dafür, das ist Erfahrung, das ist vielleicht im besten Sinne quasi so etwas, was so erfahrungsgesättigt ist, dass da vielleicht der Begriff der Meisterschaft draufsetzt.
Es kommt noch was dazu, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, welche Kunst wir angucken. Also bildende Kunst hat sich vielleicht sogar aggressiv gegen solche Vorstellungen von Standards gewendet. Aber wenn wir in die Musik
bestimmten gucken, Phasen natürlich.
Genau, ja, klar. Aber wenn wir zum Beispiel in die Musik gucken, da ist es einfacher. Also ob jemand ein Instrument beherrscht oder nicht, kann man schon ganz gut beurteilen. Also ab einem bestimmten Niveau ist es natürlich ein bisschen eine Frage des Geschmacks, aber es ist klar, dass Hillary Hahn besser Geige spielt als ich. Also das ist sozusagen messbar und auch nicht anzweifelbar. Und, also
oder ich hätte, also er hätte nichts davon, wenn er es anzweifeln würde.
Genau, beziehungsweise ich könnte das anzweifeln und würden alle sagen, nein.
Aber er könnte natürlich versuchen, ein Konservatorium zu bewerben und könnte dann vielleicht enttäuscht, er könnte auch Verglück haben und so weiter. Aber jeder, der ihn hören würde, würde denken, naja. Aber nein, es könnte bei Ausdruck sozusagen sein und es könnte bei allen von uns so sein. Naja, und das meine ich, da kommen ja so Punkte. Irgendwie würde jeder sagen, no. Also da ist das Gefüge, die Relation dann doch so, dass die Kriterien, auch wenn sie im Einzelnen nicht ausweist, weil sie im Gros dann doch erlauben, dann Urteil zu fällen.
Ja. Und wie gesagt, also in manchen Fällen sind sie dann doch auch ausweisbar. Also ich meine, auch bei Kompositionen, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber wenn man sich moderne Kompositionen anguckt, kann man ja schon auch sagen, da sind Sachen, die unendlich oft gemacht wurden. Also sozusagen das Atonale und das irgendwie auf die Instrumente geschlagen wird und das in die Instrumente reingeblasen wird und so weiter und so weiter. Also es gibt einfach bestimmte Techniken, es gibt bestimmte sozusagen Effekte, die ausgelutscht sind, außer sie werden wieder sozusagen auf völlig neue Art und Weise präsentiert oder mit einer ganz bestimmten Absicht oder so einem Kontext, wo es dann nicht wahllos ist, wo man eben nicht sagen kann, oder wo sich auf einmal merkwürdigerweise alle einig sind, das ist langweilig oder das ist neu oder, und dann kann man das auch finden. Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf die Kunstform an, aber es ist durchaus möglich, gerade jetzt in der Musik, glaube ich, so halbwegs harte Kriterien zu finden.
Und ganz ehrlich, ich habe manchmal auch den Eindruck, sind entweder die Leute, die gar keine große Ahnung haben von den Dingen, die behaupten, dass alle gleich sind in bestimmten Angelegenheiten, die man beherrschen muss, oder es sind die, die dann imstande sind, die es sozusagen gemeistert haben, alle so anzuschauen, dass sie auch als Meister, ich denke jetzt so Beuys, ne? Der dann einfach so eine Weltanschauung gebaut hat, die so anschlussfähig ist für alle, dass es ihm möglich wird, alle in gewissem Sinne als Künstler zu betrachten. Wohingegen man sich selber dann vielleicht, auch könnte man sagen, so heute nicht gesehen sieht. Ja, aber, also wie ich würde mich nicht als Künstler bezeichnen. Ja, sorry, habe ich auch gar keinen Bock zu, von Beuys als Künstler deklariert zu werden. Ja. Aber das ist diese Vorstellung, aber das ist schon so eine Kippfigur, ne, wo es darum geht, ihr wollt doch alle Künstler sein. Oh, und ich bin der Liebe, der euch alle Künstler sein lässt. So. Und jetzt sind wir sozusagen eine Community und verändern die Welt. Ich kann verstehen, dass das eine Agenda ist, auch eine politische Agenda, aber dass es eine Zeit hat. Und heute wäre das ein ziemlich also cheesiger Move, das zu machen. Ja, also würde ich sagen, jeder, come on, also was ist das jetzt? Ja? Und das meine ich, das ist sozusagen die Auseinandersetzung, die an jedes Mal aufs Neue ansteht, wenn es um diesen Begriff geht. Ja,
das meine ich. Ja, also, und das frage ich mich, warum dieses Auseinandersetzung, was ist ein Meister, ja, schon im Mittelalter und bis heute immer wieder eigentlich in ähnlichen Formationen stattfindet. Und aber in vielen Fällen, wenn man ganz, ganz lange zurückguckt, ja, die großen Meister, die sind so große Meister geworden, weil die ja auch ihre Financier dahinter sich hatten, die auch dann als Meister präsentiert haben.
Vollkommen richtig, aber ich meine, was Sie sagen, schließt ja nicht aus, dass es viel mehr Meister gibt, als wir kennen. Ja? Verstehen Sie? Nur, sie haben einfach nicht das Glück gehabt. Ja, ne? Das kommt dann halt leider auch dazu.
Ja. 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 Aber für mich ist ein bisschen das Problem, ja, dass ich finde, dass dieses Wort Meister halt in unserer, sage ich mal, kapitalistische Gesellschaft ja so wie ein Prädikat ist. Ja? Und also, das finde ich ganz problematisch und ich frage mich, wie könnte man das irgendwie anders beschreiben oder irgendwie anders damit umgehen, dass nicht das Kapital gleich mit einhergeht.
Aber ich würde an dieser Stelle ganz kurz, wann haben Sie das letzte Mal ernsthaft im kapitalistischen Kontext das Wort Meister in den Mund genommen? Also wenn es so etwas Zünftiges, Mittelalterliches, Vormodernes, Antikapitalistisches gibt, dann ist es irgendwie diese komische Vorstellung von Meistern auf eine gewisse Art und Weise, oder? Also, oder wenn Sie das jetzt nicht als Herr verstehen, ja? Also, ja, sondern, ne, ja, wenn man ja, das, ne, verstehen Sie, was ich ja meine?
Ja, ja, kann ich nicht.
Ja, okay, aber, ja.
Das ist einfach ein Gedanke, der mir jetzt so den
Kopf. Ne, ich verstehe, man eckt an bei dem Wort.
Ich finde einfach, das finde ich sehr schwierig, damit umzugehen.
Ja. Naja, deshalb haben wir auch durchaus versucht, irgendwie einen Begriff von Meisterschaft, nicht der Meister, sondern von Meisterschaft zu entwickeln.
Ja.
Oder zumindest anzudeuten, der davon nicht so abhängig ist. Weil sonst ist man wirklich nur beim Stempel. Also so ein Meisterwerk, ja, gut, und dann kostet es halt gleich 10-mal so viel. Dass das eine sozusagen eine externe Verwendung ist und eine Möglichkeit, weiter Geld zu machen, das würden wir gar nicht leugnen. Aber ich glaube, man kann dem irgendwas entgegensetzen. Die Musikfraktion.
Nee, ich weiß jetzt gar nicht, wer.
Ach, hey. Ja, also die Frage zu diesem, zur Kunst und der Meisterschaft ist ja, wenn man sagt, der Kunst immer was einen Neuartigkeitsaspekt beinhaltet, was glaube ich schon die meisten unterschreiben,
ja,
dann haben wir ja mit dem explodierenden Wissen, was wir jetzt haben, als einzelne Person fast nicht möglich, irgendwann nochmal was global Neuartiges zu schaffen. Das heißt, ja, man spezialisiert sich dann immer weiter in eine winzig kleine Nische. Und dann ist man zwar irgendwie Meister, aber eigentlich hat es kaum noch eine Bedeutung, weil es eigentlich nur noch eine Wiederholung von dem Vorigen ist. Dann ist ja die Frage, schafft die Kunst jetzt diese Transformation in die Gruppenmeisterschaft, wie jetzt vielleicht andere Disziplinen, wo einfach viele gute Leute auf einem egalitären Niveau zusammenarbeiten und auch als Gruppe respektiert werden, dass das neue Meisterschaft sein könnte.
Ist es nicht schon längst
so? Ja, also ich sehe schon noch, also wenn man, also ich arbeite viel im Kollektiv und das ist in der Kunstwelt immer noch nicht anerkannt. Also da wird man immer noch sehr schlecht angeschaut. Also es wird besser, klar, ich denke mal in unserer Generation hat man ein bisschen erlebt, dass man allein nicht mehr viel ausrichten kann und wirklich zusammen. Aber das ist schon noch weit weg, ne, dass zwischen diesem Geniemeister und der Gruppe, die wirklich gut funktioniert und viel mehr schaffen kann als jeder Einzelne.
Ja. Daran direkt.
Ja. Antwort darauf.
Nee, aber kannst du direkt
daran. Nee, ich wollte was anderes sagen.
Ja. Nee, das ist, finde ich, ein Punkt, der ist wichtig zu machen, weil damit ein Gegensatz einhergeht, der vielleicht gar nicht so ein starker Gegensatz ist. Und zwar der zwischen Kollektiv und Individuum in der Frage der Meisterschaft. Nicht? Also auch das hat sozusagen dilettantische Formen, ja, der Kollaboration. Und es gibt welche, die aufeinander eingespielt sind, die funktionieren, die es geschafft haben, auch die Hierarchien so zu verteilen, dass die Kompetenzen so liegen, dass man weiß, wen man quasi bei welchem Problem eigentlich anhauen kann. Ne? Damit, sagen wir mal, zieht sich jeder mal das Meisterhütchen an. Ne? Aber trotzdem ist es irgendwie noch im Spiel, auch wenn es dann rumgeht. Ne? Das muss das nicht unbedingt ausschließen, glaube ich, an dieser Stelle.
Ist in der Wissenschaft ja auch so. Also ja, spätestens ab dem 20. Jahrhundert sind die Disziplinen ja so komplex geworden. Es gibt zwar immer noch dann den Nobelpreisträger, also es gibt immer noch einige Nobelpreisträgerinnen auch. Es ist klar, dass die irgendwie rausgenommen und ausgezeichnet werden, aber die allermeiste Arbeit in den Wissenschaften geschieht ja auch schon im Kollektiv. Und auch da ist klar, dass sozusagen Gruppen eigentlich relevant sind. Auch wenn man irgendwie immer noch das Bedürfnis hat, offenbar sozusagen so Individuen anzupinnen, aber wenn man sich anhört, was die dann sagen, ist immer klar, ja, hätte ich ohne Kontext nicht geschafft. Und natürlich, das ist so.
Ja.
Ich finde, die Ehrenfäule ist so ein bisschen zu kurz gekommen. Und ihr habt ja diesen, ich finde den wunderschönen, den Titel. Natürlich habt ihr den an unseren schimmligen Titel angelehnt. Aber, also da wird jetzt gar nicht so viel drüber geredet. Und einerseits der erste Gedanke, der mir ist, kommt bei Edelfäule, ist natürlich aus Scheiße Gold machen. Und Edelfäule ist ja auch was, was man auch auf relativ profane Sachen, also man injiziert es ja. Mhm. Und dann kommt dieser Veredelungsprozess so. Und das hat aber ja auch so ein bisschen was, vielleicht was Scheinheiliges. Und ich finde einfach, das ist zu kurz gekommen.
Ja, also ich meine Edelfäule, also anderes Wort, Edelschimmel, ja, wenn man sozusagen über Käse und Wurstwaren reden, ja, genau. Und der Zusammenhang besteht aber schon im gewissen Sinne dahin, dass da vielleicht auch eine Form von Kontrast besteht, ja, zwischen dieser Vorstellung, dass es dazugehört, dass man natürlich, sagen wir mal, in einer gewissen Form von Meisterschaft ein bisschen abhängen muss, ja, und dann so ein bisschen ansetzen muss und dass sich darüber dann so ein Aura, wie du fast schon sagst, ja, drüber zieht, die diese Autorität mit ausmacht, ja, so, die auch als solche adressierbar ist, die auch als solche sichtbar ist, ja. Dass wir jetzt nicht quasi in die Details irgendwie der Edelfäulenbildung eingegangen sind, ja, ich muss da immer auch so an andere Dinge denken, ja, sei jetzt vielleicht nachgesehen, aber der Punkt ist schon der, dass man merkt, dass darin natürlich das paradoxe Phänomen greift, dass natürlich irgendwie es nicht einfach, Meisterschaft nicht einfach eine slicke Angelegenheit ist, ja, so. Sondern dass da sozusagen, aber okay, es werden Leute ganz unruhig. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, Katha oder okay. Sonja. Ja.
Darf ich das kurz? Ja, ich habe also wie so drei Fetzen, die uns vielleicht so ein bisschen an so ein Mitgefühl appellieren, was das Meistermodell angeht. Also ich glaube, erstens kann keiner Meister werden oder Meisterin, von dem niemand lernen möchte.
Ja.
Also jemand, der gar nicht erkannt wird als das. Also kann so nicht agieren, nur weil er glaubt, es zu sein.
Jetzt kommt noch die zweite Person, ja. Joker. Ja. Was sollst du noch
mal sagen? Dann das zweite ist, was war das zweite? Achso, ja, die Einsamkeit nochmal, das kam vorher ganz kurz auf, aber ich glaube, das ist auch voll essentiell, weil einmal dort angelangt, wird man nie wieder ein Amateur, man kann nie wieder zurück, also das ist auch noch so ein Punkt. Also so wirklich, man kann natürlich irgendwie Dinge vergessen. Und das dritte ist noch eine Figur, die, glaube ich, alle irgendwie intuitiv immer sehr tragisch und traurig finden. Das ist der, der es nicht schafft, vom Meister sich zu lösen. Die ist noch nicht vorgekommen, also gibt es dann doch irgendwie einen Wunsch zur Vereinzelung, der wiederum zur Einsamkeit führt und so weiter. Um dann wieder von jemandem gesehen zu werden, also das ist eigentlich ein Kreislauf, genau. Der irgendwie Sinn macht.
Ja. Okay, ja, aber das sind aber, wie ich finde, wichtige Aspekte, die du da nochmal unterstreichst, ne? Weil das eigentlich zeigt, dass man quasi auf der eigenen Meisterschaft nicht so sitzt wie eine Henne auf dem Ei, ne? Also sozusagen dann, dass man irgendwie, dass das ein Weltverhältnis ist, das sich öffnet, ne? Eigentlich will man geben, ne? Das ist schenkende Tugend.
Das ist keine Eigenschaft auf jeden Fall. Also sozusagen Meisterschaft, das ist keine Eigenschaft, die eine Substanz hat, so für sich. Sondern das ist ein Verhältnis eben zur Sache, zu sich selbst und zu anderen. Also deshalb auch der Hinweis sozusagen auf die östlichen Traditionen. Zen-Meister ohne Zen-Schülerschaft ist halt nicht denkbar. Also find ich auch einen wichtigen Aspekt.
Ja, und trotzdem ist aber klar, genau in dem Kontext, deswegen finde ich das so interessant, greift aber der paradoxe Gedanke, dass es genau darum geht, diese Schülerschaft aufzulösen.
Ja. Naja, und anderes
andersrum. Das ist die Meisterschaft.
Also so die
Leute vom Kopf zu stoßen und sagen, ja, du bist schon Meister, check, und dass du damit eigentlich kein
bisschen. Ja, genau, die extremen Formen der Schülerschaft sind ja auch gerichtet auf die Vernichtung des Meisters. Also sozusagen, es gibt ja im Buddhismus die Anweisung, wenn du den Buddha triffst, töte ihn. Ja. Na, also es darf keinen Meister mehr geben.
Ja, der gute alte Vatermord. Das ist es muss sich halt auch lohnen, wen man tötet. Ja. Da muss es was sozusagen zu kappen geben.
Zur Edelfäule wollte ich noch ganz kurz eine Anmerkung machen. Also es gibt eben auch diesen Aspekt der Faulheit daran. Oder auch so das faulen Spiels. Zum Beispiel in der berühmten Picasso-Anekdote, wo er auf die Serviette dudelt und dann eine andere Kundin in einem Café sagt, oh, darf ich das haben? Und dann sagt er, ja, für 25.000. Dann sagt sie, aber wieso, sie haben doch jetzt hier 5 Minuten da irgendwie so was draufgestrichen. Dann sagt er, ja, irgendwie habe ich 50 Jahre für gebraucht oder so. Also sozusagen das ist sozusagen so ein Raushängen lassen eben der Meisterschaft, dass man sagt, ja, aber das ist sozusagen dass du würdest gar nicht nur die 2 Minuten und bisschen Tinte kaufen, sondern meine ganze Meisterschaft irgendwie, und das ist viel mehr wert und so, was natürlich auch ein Witz ist, aber das hat ja was von faulen Zauber. Also und sozusagen sich ausruhen und so. Also solche Aspekte gibt es natürlich auch. Andererseits hat es natürlich auch eine gewisse Lässigkeit. Also diese Mischung aus, ja, es ist dann am Ende nicht mehr viel Arbeit und irgendwie macht man jetzt nicht aus Scheiße Gold, aber man versucht aus einer Papierservierte 25.000 zu machen. Schon ähnliche Region, würde ich sagen. Ne?
Ja, ja, so ein bisschen Schimmel ansetzen als Attitüde halt. Ja, so.
Genau, ich wollte was zu dem, oder ausgehend von der Frage nach dem Edelschimmel was sagen. Und zwar ist das Merkmal von Edelschimmel ja, dass etwas, was in einem Kontext toxisch ist, in einem anderen eine Veredelungsform darstellt. Ne? Mhm. Also das ist eigentlich, mit dem einen Gemüse kann man den Schimmel so nicht so gut essen, und quasi auf dem Käse ist es etwas, was dann was Edles draus macht. Und ich glaube, also das schließt vielleicht, oder ist vielleicht ein guter Ausgangspunkt für den Gedanken, dass, glaube ich, die Meisterschaft etwas genuin Relationales und Soziales ist, ja, und Situiertes, also auch ortsbezogen Situiertes. Also Meisterin in einem Ort ist völlig irrelevant in einem anderen oder in einem, ne, oder in einem anderen sozialen Kontext oder in einer anderen Gruppe. Also zur Meisterschaft gehört immer die Gruppe dazu, die etwas als meisterhaft anerkennt. Und ich glaube, also der Aspekt kam jetzt bei euch ein bisschen zu kurz. Ich glaube, der ist total wichtig, weil Meisterschaft nichts Substanzielles ist, sondern was Relationales, Soziales. Und ich glaube, das ist dann auch das, was...
Ja, aber da würde ich jetzt einhaken und sagen, ja, d'accord. Aber ist nicht das Interessante quasi an der Stellung, die Kunst, die Künste innerhalb der modernen Gesellschaft einnehmen, ja, die dann teilweise auch jetzt, was weiß ich, in höchsten Ehren stehen, ja, inklusive philosophisch als, was weiß ich, Teil des absoluten Geistes oder was verhandelt werden, also sozusagen als höchste Ausdrucksformen menschlichen Daseins, als die zweckhaften Tätigkeiten, denen irgendwie nur noch die Religion an die Seite zu stellen ist oder die Philosophie, dass das natürlich auch eine Form von Meisterschaft ist, die jetzt einfach nicht nur eine bestimmte Virtuosität meinen kann oder soll, sondern die eben gleichzeitig eine Autorität für sich vielleicht auch nur fälschlicherweise beansprucht hat, aber auch vielleicht auch fälschlicherweise zugeschrieben hat, bekommen hat, die über sozusagen ein bestimmtes, einzelnes, klar umrissenes Gebiet hinausgeht, sondern quasi auf das große Ganze zielt, was das auch immer sein soll und welche Rolle das spielt und ob es das überhaupt gibt oder was auch immer. Aber diese Erwartungshaltung ist ja trotzdem da. Würde ich behaupten. Ja? Sonst lässt sich nicht erklären, warum man irgendwelche Künstlerinnen oder Künstler quasi mit Mengen von Unmengen von Geld versorgt, ja, die sozusagen keinen unmittelbaren Effekt hat, sogar in dem Gebiet, da wo sie politisch tätig werden. Ja? Ja? So, dafür gibt es ja eigene Systeme. Und das ist ja eine Art von Generalperspektive darauf. Ja.
Aber das wäre dann die Frage nach der Funktion der sozialen Anerkennungsstrukturen, oder?
Ja, aber das heißt, es wird unterstellt, dass es sozusagen etwas gibt, was in diesem Sinne meisterlich ist, das uns etwas zu zeigen weiß, wofür alle anderen Systeme blind sind. Ja? Wo man sozusagen eine Orientierung kriegt, vielleicht sogar eine Führung, die sozusagen eine Perspektive aufmacht, größer, weiter, bedeutender, sinnvoller, als was auch immer ist. Ja? Das ist die Aura der Kunst, ob sie die jetzt leugnet oder nicht, sie zerrt auf jeden Fall davon bis heute. Oder nicht? Und dann könnte man doch sagen, da kann man rein und sagen, nee, was soll das? Ja, eigentlich voll der Quatsch. Ja. Oder man könnte halt sagen, naja, was ist das eigentlich an Potenzial, was dazu geschrieben wird? Wo liegt das? Oder so? Gibt es da sozusagen diese Form? Ja.
Achso. Ich finde auch einen ganz spannenden Aspekt, der noch nicht so richtig zu tragen kam, wenn man so ein bisschen mit linker der Klausche eigentlich Herrschaft, aber Herrschaft ist ja in dem Sinne auch schon angesprochen worden mit Begriff von Meisterschaft. Das ist ja die Frage von Erhalt. Also ich meine, Sozialität ist natürlich eine Frage von Anerkennung, ist aber eine Frage, ist immer situativ oder ist es auch eine Frage von, muss Meisterschaft sich auch über eine gewisse Dauer, über eine gewisse Zeit, über eventuell Jahrhunderte erweisen können, dass man jemanden wirklich als Meister betrachtet. Das gilt für den Fußball, Gladbach war irgendwann mal Meister, aber ich glaube, da wird man auch stark differenzieren zwischen klaren Meistern, die das einfach immer wieder kontinuierlich gezeigt haben und darin wirklich eine Meisterschaft ausgebildet haben oder ob man einmalig einen Titel gewinnt. weil der Erhalt von Meisterschaft oder Herrschaft ist klassischerweise deutlich schwieriger, als das einmal zu erringen. Und die Frage ist, ab wann erkennt man Meisterschaft überhaupt wirklich an, zu sagen, okay, man hat einmalig Erfolge oder eben einen Meisterbrief und danach kümmert man sich aber nie wieder um dieses Metier, kümmert sich nicht um Fortbildung etc. pp. Also der Erhalt von Meisterschaft ist doch eigentlich das, was das Spannende dran ist. Und gerade die was Katha vorhin meinte, die nicht anerkannt wurden oder vielleicht dann auch erst Jahrzehnte, Jahrhunderte später überhaupt erst erkannt wurden, was das Meisterschaftliche daran ist oder sich erwiesen hat, das ist doch eigentlich das Spannende zu sagen.
Ja, das finde ich einen wichtigen Unterschied übrigens zwischen sich erweisen und sozusagen zugesprochen kriegen. Weil sozusagen es reicht, der soziale Zuspruch alleine reicht ja nicht. Also wenn ganz viele Leute sagen, das ist meisterlich, dann kann man immer noch mit guten Gründen widersprechen. Und andersrum auch. Also wenn jemand sozusagen extrem virtuos zum Beispiel ein Instrument beherrscht, um nochmal das Beispiel aufzugreifen, dann können ganz viele Leute sagen, nee, dann ist das trotzdem so. Also sozusagen, es gibt, glaube ich, sowas wie Sachgründe. Nicht nur, aber jemand kann als Meister anerkannt werden und darin können sich Leute irren. Also nicht alles ist soziale Konstruktion.
Nee, aber das kam einfach bei euch so ganz wenig vor, deswegen
habe so, ich es ja.
angesprochen. Und ich glaube, es ist soziale Konstruktion und Narration. Ne? Also ich glaube, jemand ist Meister, weil jahrhundertelang erzählt wird, dass jemand Meister ist.
Aber nicht nur deshalb. Ist. Ich glaube, das wäre ein reduktionistischer Fehler, glaube ich. Das ist
ein ganz wichtiger Aspekt.
Fair enough.
Und das ist eine Geschichte und das ist eine Genealogie. Also ich meine, auch das, was wir verhandeln als Meister, die Positionen, die überhaupt besetzt werden können als meisterlich, bla bla bla, werden erst geschaffen in diesem narrativen Horizont, der sich halt aufspannt seit der Zeit. Das sind Fahrtabhängigkeiten, vollkommen d'accord, nicht? Also, und wir arbeiten gerade an der Umerzählung. Ja? So weit, dass wir sagen, ja, wir müssen das eigentlich auch loswerden, weg mit diesen Protagonisten, ja? So, wo sind sozusagen die Strukturgeschichten? Wo sind all das?
Konstellationen.
Ja? Genau. Nur ist das Problem der Kunst, dass sie sich seit jeher halt genau so erzählt hat. Und sie schreibt sozusagen sie streicht ihre eigene Genealogie durch. Was ein interessanter Akt ist, den kann man einmal machen, dann wird man berühmt. aber dann sozusagen ist die Chose durch. Ja? Und ich glaube, zum Glück kann man das nicht ganz ausradieren, ja? Aber vollkommen d'accord.
An der das Stelle. Ist aber auch ziemlich einfach, finde ich, zu sagen, dass nur Herrschaft quasi Meisterschaft niederschreibt, weil man muss es auch erstmal überhaupt bis an den Punkt bringen, dass über Jahrhunderte hinweg Herrschaft dich als Meister festschreibt. Weil du kannst natürlich kurzfristig Kritik an so einer Situation erweisen, aber deine Kritik muss sich dann wiederum auch erstmal über die Jahrhunderte halten und als berechtigt und so fort. Also ich finde es so ein bisschen leicht zu sagen, es ist nur Herrschaft, die das stabilisiert oder irgendwie festsetzt, ohne dass dahinter wirklich essentiell ein Grund bestünde, dass diese Herrschaft das überhaupt als solches deklariert hat. Weil das muss man erstmal hinbekommen. Selbst wenn du irgendwie Mäzene hast und was weiß ich, Geschichte, die dich über die Jahrhunderte hinweg tradiert als Meister, ist es doch schon überhaupt mal eine Leistung, dass es irgendwie Geschichte gibt, die dich über Jahrhunderte hinweg als Meister
tradiert. Es gibt ja vor allem auch sowas wie gescheitertes Mäzenatentum. Also sozusagen Mäzene suchen natürlich immer nach Meisterwerken. Man kann auch eine Geschichte erzählen, sie ist nur schwerer zu erzählen, weil es nicht aufgezeichnet wurde, von sozusagen gescheiterten Projekten. Also es wird ja sehr viel Geld in Künstlerinnen und Künstler investiert, die dann halt keine Kunstwerke, keine Meisterwerke geschaffen haben. Also sozusagen sowas kann ja auch wirklich schief gehen. Sagen, das bloße Geld und die bloße Herrschaft reichen tatsächlich auch nicht aus. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Wenn man nicht ohne auskommt.
Was ich immer auch interessant finde, gerade sozusagen in einer der Phasen der Kurzgeschichte, wo es wirklich explodiert, also die ganzen Entwicklung der Avantgarden, ja, hast du es eigentlich nur mit abgehalfterten Bohemians zu tun, die untereinander irgendwie einen Wettstreit darum anfangen, welcher Ismus jetzt eigentlich gerade ruled. Und vielleicht auch nur für eine Saison. Ja? Und da gibt es natürlich Kunstzeitschriften, die schreiben sowas, aber die lesen nicht viele Leute, ja? Sondern es ist wirklich so ein Nerd-Battle. Ja? Und dann irgendwann kommt das Geld rein, ja? Aber das ist eigentlich immer zeitversetzt. Das Geld ist immer zu spät. Ja? Und stattdessen ist es eigentlich eine Auseinandersetzung zwischen Nerds in der Entwicklung ihres Materials, ihrer Materie und so weiter und so fort. Und das ist ja ein hochinteressantes Gebiet, weil es darin eigentlich um nichts anderes geht, als tatsächlich nur irgendwie so ein paar Hände, die dann irgendwie untereinander ausmachen, was jetzt wirklich avantgardistisch ist. Bis dann irgendwie Duchamp kommt und irgendwie das ganze Feld einmal auf den Kopf stellt. Ja? Aber so lange funktioniert das tatsächlich so in seiner in seiner Selektivität tatsächlich so, dass fast keine äußerlichen Kriterien hineinspielen. Also nicht das Geld, weil die sind alle gottverdammt arm. Also zumeist, ne? Also es ist auf jeden Fall nicht das Erfolgskriterium, ja? Es ist nicht sozusagen unbedingt immer die, was weiß ich, stoffliche Meisterschaft oder was auch immer, sondern da scheint, also was ich damit sagen will, ist Folgendes. Es gibt, glaube ich, kein Gebiet, als kein besseres Gebiet, um das, was man unter Meisterschaft versteht, auch sozusagen in ihrer Unerbittlichkeit vorzuführen, als genau diese hochmodernistische Avantgarde-Logik, die nun mal bis heute irgendwie so einen Schatten wirft auf das Verständnis von Kunst und die Anerkennung und die Begeisterung von Kunst und den Stellenwert von Kunst und bla bla. Dieser fortwährende Überbietungsgestus von Leuten, von Meistern unter sich, die ausmachen, wer jetzt eigentlich diese Saison eigentlich am avanciertesten ist. Und dann kippt das, ja, weil es auch ein Spiel ist und dann sind plötzlich andere Kriterien einschlägig, wie was weiß ich, politischer Vorhaben, russische Revolution oder italienischer Futurismus oder was auch immer. Und dann stellt man sich in Dienst. Ja, dann ist man sozusagen raus und eine ähnliche Phase, würde ich sagen, haben wir jetzt, dass wir sozusagen keinen Bock mehr darauf haben und uns dann wiederum in irgendwelche größeren Projekte sozusagen einzureihen. Ja? Aber das heißt eben genau diesen Begriff der Meisterschaft zu attackieren und trotzdem immer noch davon zu profitieren, weil es nun mal die Geldquelle ist, die fließt, weil es genau das Sozialkapital bedeutet, bis heute. Ja? Also das darf man ja auch mal positiv und ermunternd sagen, nicht? Also Künstlerin oder Künstler zu sein, ist, wenn es nicht unmittelbar monetäres Kapital ist, doch kein geringes Sozialkapital. Ja? Also, weil man einfach, die Leute lassen einen machen. Ja? So ist nicht so von wegen, geh mal arbeiten, sondern ja, mach mal Kunst. Ja, mach mal. Das ist schon sozusagen ein Verhältnis, dass sein Raum hat, seinen eigenen Safe Space innerhalb sozusagen des gesellschaftlichen Funktionszusammenhangs. Ja.
Also, diese Meisterschaft der Maler früher, die hatten ja dann irgendwann Klassen, aber da hat er gesagt, das sind die alten Meister, die wurden ja eigentlich auch erst später so benannt. Das würde ja keinen Sinn machen, wenn man eine Meisterschaft in etwas erreicht und aber nie die Aufgabe hat, was ein Meister zu sein hat, zum Beispiel irgendwie Würdenträger, Referenz, Diskurspartner, Berater oder halt lehrende Figur oder halt in der Wissenschaft irgendwie platziert zu sein. Das wären ja die Momente, die es bräuchte, aber was wir. Deswegen, ich finde diesen Moment mit dem Kunstmoment eigentlich total schwierig, weil diese Meisterschaft ist entweder erst später draufgelegt worden oder wenn man sie heute in dem Moment heute nimmt, dann ist es die Meisterschaft, der Wettbewerb ist der die Spekulation. Heute gibt es keine Meister mehr. Wolfgang Thielsmann würde keiner als Meister bezeichnen, obwohl er irgendwie eine Riesenfigur ist. Der lehrt auch, der hat auch seine Supporter, der hat auch seine Schüler, seine Jünger und sowas. Natürlich geht das weiter, aber er würde nicht mehr so benannt werden. Und was er dann den erfolgreichen Künstler irgendwie ausmacht, ist, dass er nach eine gewisse Form von Anerkennung und von Monetarisierung irgendwo kriegt. Die sind meistens oft sehr still, haben auch gar nichts zu sagen, nehmen sich auch komplett zurück aus der Lehre oder sowas. Aber haben einfach ein fixes Einkommen, weil die ganze Zeit irgendwelche Menschen diese Bilder irgendwie in ihre Sammlungen stellen. Ja,
ja. Also ich finde den Hinweis wichtig, dass natürlich die Meisterkategorie eine ist, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich angewandt wurde und eine unterschiedliche Prominenz hatte. Denn also früher, meinetwegen, guck mal in die Renaissance, gab es ja schon die Vorstellung von Meisterwerkstätten. Es war schon klar, dass man irgendwo hingegangen ist, um vom Meister zu lernen. Ja. Also zu bestimmten. Genau, also sozusagen, das gab es früher so schon. Dass man das heute nicht macht, ist, glaube ich, relevant.
Aber es ist eine Übergangsphase, also um präzise zu sein. Also der Stellenwert der Kunst in der Renaissance ist ein enormer Schub, weil vorher ist die Malerei einfach ein Handwerk, wie alle anderen Handwerke. Und das, was die Renaissance ausmacht in der, sagen wir mal, eine Neubewertung ist der Kunst, dass sie aus einer Arts Mechanicae, also aus einer normalen Handwerkskunst, zu einer Art des Liberales gewissermaßen idealtypisch aufgewertet wird. Das heißt zu einem Studium. Das heißt, die Gestalten, die dann auch aufgerufen werden, immer wenn es um die Renaissance geht, sind welche, die ein Selbstverständnis an den Tag legen, dass sich misst mit einer Ausbildung, die jetzt nicht einfach irgendwelche Dienst ableistet, sondern die auf eine eigene Art und Weise forschend ist oder sagen wir mal, Skills entwickelt, die bis dahin ungesehen sind und die mit einer Individualität einhergehen.
Naja, und
das ist rückgebaut worden, das um das kurz zu sagen. Das ist wieder rückgebaut worden, Also spätestens, würde ich spätestens natürlich mit Warhol diesem Factory-Gedanken, wobei der dann die Factory selber zu einem Labeling seiner eigenen Persönlichkeit und so weiter gemacht hat, aber hat sich eigentlich schon sozusagen rückabgewickelt in der Koevolution des Designs und das wieder am deutschen russische Revolution, wo die Kunst sich dann wiederum Produktivismus und Konstruktivismus in den Dienst einer höheren Sache stellt. Und was wir heute haben, ist eine Gemengelage, ja? die einerseits mit dieser Factory-Attitüde arbeitet, andererseits aber auch die Stilisierung irgendwie dieser Meisterbude irgendwie dann doch zum Vorschein bringt. Ja? Manchmal ist das aber auch einfach nur ein riesiger Investmentfonds, ja? Und keine Ahnung, all das spielt da rein. Und gerade da wirkt, das meinte ich eben schon, dieser Begriff der Meisterschaft gerade erfrischend antiquiert. Ja, weil er sozusagen nicht nur Geschäftstüchtigkeit einfordert, sondern wieder an dieses Rollenmodell appelliert, das erstens in der Renaissance aufgebracht wird, dann natürlich wirtschaftlich auch ausgenutzt, aber dass heute gewissermaßen eigentlich aufgekündigt wird und trotzdem noch diese Aura mitschleppt. Ja? Und natürlich, man kann sich fragen, wenn das nicht mehr so ist, ja, wenn diese sozusagen Vorbildfunktion von vornherein komplett verneint wird, warum das nicht Sozialdesign sind? Also sorry, ich bin Designtheorie, dann sage ich, ja, kommt gerne rüber, so, dann machen wir das so. Ja, dann ist das halt Sozialdesign, ein paar Interventionen, hier ein bisschen dies und jenes, ein bisschen Deko, kann man verkaufen, geht es halt um Preis. Ja. Dann tut man nicht so, als ob man da jetzt noch irgendwie ein Autonomieparadigma irgendwie verteidigt oder aufgibt oder dass das irgendwie auch eine Rolle spielen würde, ob man sich dazu verhält. Sondern dann sind es halt, sagen wir mal, genau diese Kriterien, die eben damit einhergehen, plötzlich schlagartig irrelevant. Und vielleicht braucht es das ja auch nicht. Ne? Das ist die Frage, die im Raum steht. So.
Was für die Renaissance-Kunst natürlich auch nicht unwichtig ist und was, glaube ich, in unseren Meisterschaftsdiskurs auch doch irgendwie reingehört, denn ist, wie man sagen, ein bestimmtes fast hybrides Element, denn der Übergang von sozusagen bloßem Handwerk zur Kunst ist ja auch begleitet von einer eigentlich theologischen Neubewertung, die einen neuplatonischen Hintergrund hat. Also die Idee, dass man auf einmal als Schöpfer auftritt, in der Gottesebenbildlichkeit.
Ja, alter Deus, der zweite
genau,
Gott.
So. Ja. Das spielt dabei schon auch eine Rolle. Das heißt, das ist dann nicht mehr sozusagen der Handwerksmeister, der halt gut malen kann und einen guten Strich hat, sondern da kriegt Meisterschaft dann nochmal eine,
die Neuzeit, Bedeutung. Also die Neuzeit, wo der Westen sich ein neues Bild von sich selbst gibt, der sozusagen sich definiert, was Menschsein bedeutet. Und die Avantgarde dieser Selbstbildung ist die Kunst. Das ist das Selbstbild, das geschaffen wird. Und das zieht sich durch, noch bis, keine Ahnung, Jonathan Mese. Ja? Und die Frage ist, kann man das sozusagen in Sozialpädagogik umwandeln, ohne seinen Kredit zu verspielen? Das ist einfach auch eine monetäre Frage. Ja? Warum die ganzen Fördergelder nicht einfach direkt in soziale Stiftungen stecken? Ja? Was ist das Besondere daran, an dieser Stelle, das dann noch als Kunst zu labeln. Außer, dass man weiß, da gibt es so ein paar komische bildungsbürgerliche CDU-Politiker, die geben gerne Geld für Kunst aus. Ja? So. Sondern, wo das wäre sozusagen, das ist die Karikatur, das ist die Zwickmühle, in der wir stecken. Ja? Nesha.
Ich wollte noch so eine Sache fragen oder so darstellen. Es gibt doch dieses sozusagen so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein bisschen japanisch, 10.000 Stunden muss man etwas machen, um ein Meister zu werden in dem, also eine Sache. Genau, und das wollte ich verbinden mit dem Film Drunken Master, den es gibt. Und ich wollte fragen sozusagen, was machen Substanzen auch mit dem Meister in dem Moment? Plus das, was Hülli gesagt hat, würde es natürlich eine Lady Gaga geben ohne eine Madonna, also ohne einen fruchtbaren Boden, den man schon sozusagen gelegt hat überhaupt für etwas, würde es solche Leute überhaupt geben oder würde Lady Gaga dann, weiß ich nicht, was anderes voll gut können?
Nee, vollkommen recht, also das meine ich, das sind so Fahrtabhängigkeiten, das sind Positionen, Erwartungshaltungen, geschaffen, auch Traditionen sozusagen des Unerwarteten paradoxerweise entstehen. Ja. Man wartet darauf, dass was Unerwartetes bekommt, man wartet quasi auf die Künstlerpersönlichkeit, die das kriegt. Ja. Und was die Substanzen anbelangt, wie das ja, esst mehr Edelsalam hier offensichtlich.
Ja.
Ja,
im Sinne der Aufnahme würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. und können gleich gerne noch weitersprechen, aber dann sind wir jetzt sozusagen mit dem offiziellen Teil durch. Mit der Edelsalami finde ich jetzt einen guten Abschluss gefunden. Also vielen Dank für die Diskussion. Wir können gerne gleich einfach weitermachen.
Wir sitzen hier und bewegen uns
genau,
nicht.
Wir die,
stumme wie stumme
Sender. Ja, machen wir die Aufnahme jetzt aus und dann ja.
Okay, ja. Kurze, Dankeschön. Kurze. Zeit. Ja. Dankeschön.
Arnold.